Männer, die waren vorhin im Gebet mit dabei. Herrlich. Was Besseres kann uns gar nicht passieren, wenn die jungen Leute schon im Gebet mit dabei sind. Bevor ich mich vorstelle, manchmal denke ich, wir sollten den Mut haben, weniges mehr zu beleuchten. Das, was Mirjam eben gesagt hat, reicht eigentlich für den Gottesdienst. Es geht so schnell vorbei. Manchmal sollten wir den Mut haben, weniges lange zu beleuchten. Mein Name ist Hartmut Giesler, meine Frau Karin ist mit dabei. Wir kommen aus dem blauen Thüringen, dem grünen Herzen Deutschlands. Ich bin jetzt Rentner geworden und wir sind nach Bad König gezogen, weil da unsere Tochter da ein Grundstück gekauft hat. Ein bisschen stolz bin ich, weil Jesus Christus ist der König der Könige und ich darf in Bad König wohnen. Fand ich cool. Wenn man neu ist irgendwo, hält mir ja normalerweise eine ordentliche Predigt, eine, die schön ist, wo alle ihre Freude haben. Ich will da mal jetzt nicht so den Wert drauf legen. Ich möchte den Mut haben, etwas besonders zu beleuchten. Wir können gerne danach diskutieren, darüber reden. Das ist vielleicht einiges an Bedarf. Aber ich traue mich einfach mal, weil ich gemerkt habe, dass es so manche Dinge gibt, über die redet man nicht oft. Aber sie sind trotzdem ein Problem. Was ich meine, ist Folgendes. Ich war mal in einer Bibelstunde in Steinheid damals in Thüringen. 12 alte Omas, ein alter Opa. Es war übrigens der schönste Opa, den ich je gesehen habe. Die Omas waren auch stolz drauf, dass er schön war. Richtig schöner Opa, herrlich. So, und dann hat Bibelstunde gehalten und am Schluss sagte die eine Frau, sagte Bruder Giesler, wir haben ein Problem. Und würden Sie gerne mal fragen, was wir machen sollen. Und dann haben sie gesagt, wir beten jetzt schon für unsere Kinder und Enkel und Urenkel. Schon Jahre und Jahrzehnte, dass sie zum lebendigen Glauben kommen an Jesus. Und es passiert nichts. Was soll man machen? Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß noch, wie ich im Bus nach Hause gefahren bin. Ich hatte noch kein Auto. Ich bin im Bus nach Hause gefahren. Ich habe geweint. Ich sagte, Herr, das kann doch nicht sein, dass wir für diese Omas keine Antwort haben. Und ich bitte dich einfach, gib mir bitte bis zum nächsten Dienstag eine Antwort, mit der sie leben und sterben können. Ich wusste auch noch nichts was. Dann habe ich mich damit beschäftigt und am Ende der Predigt werde ich Antwort darauf geben. Weil mir ist das ganz wichtig. Denn es gibt immer wieder Geschwister, die beten und beten. Und dann, wenn man sie darauf anspricht, naja, wir haben die Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass sie zum Glauben kommen. Ich glaube, dass das Wort Gottes was anderes sagt. Und das möchte ich gerne heute betonen. Mir geht es um das Geheimnis des Gebetes. Mir geht es jetzt nicht um allgemeines Beten zu irgendwelchen Göttern oder Götzen, die sowieso nicht existieren. Mir geht es um das Reden zu dem einzig wahren, lebendigen Yahweh, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Manchmal denke ich, wir haben uns so dran gewöhnt, mit diesem heiligen Gott zu reden, das ist schon fast gar nichts Besonderes mehr. Es ist was Besonderes. Aber was soll daran ein Geheimnis sein? Denn das kann man ja einfach machen. Ich kann ja einfach anfangen und mit Gott reden. Ist ja auch schön, dass jeder das kann. Aber dabei entdecke ich noch kein Geheimnis. Wenn ich meine Sorgen sage, meine Probleme, meine Wünsche. Übrigens, die Tage in einem kleinen Kreis hat man mich gefragt, wie ich so meine stille Zeit gestalte und so. Und da habe ich ein bisschen erzählt vom Beten. Und Beten und Bibel lesen, alles traditionell, alles normal. Und dann haben sie gefragt, na ja, bittest du Gott auch richtig? Sag ich, ja. Ich sag ihm schon, was er zu tun hat. Und da fiel mir auf, dass denen das gar nicht gefallen hat, die Formulierung. Ich sage, Entschuldigung, wir machen nichts anderes, als dass wir ihm ständig sagen, was er zu tun hat. Herr, segne uns mit schönem Wetter. Herr, hilf uns bei der Prüfung. Herr, hilf uns da. Herr, mach da. Herr, mach dort. Was ist das anderes, als dass wir ihm ständig sagen, was er zu tun hat? Klingt ein bisschen negativ, ich weiß. Worauf ich hinaus will, wir sagen ihm so viel, auch manchmal wirklich richtig gute Dinge für andere, gar nicht für uns. Aber da entdecke ich noch kein Geheimnis. Die wahren Geheimnisse des Gebetes erfahre ich nur, wenn ich diesem Gott vertraue. Die Miriam hat das drinne gehabt in dem Daniel-Gebet. Das übrigens ist großartig, sollte man sich zu Hause noch mal in Ruhe durchlesen. Das ist Wahnsinn, was der Mann wagt im Gebet. Mit Vertrauen meine ich, Gott und seinem Wort mehr zu vertrauen als meinen Erfahrungen und meinen Denken. Wenn wir jetzt Bibelstunde hätten, würde ich gerne darüber diskutieren. Gottes Wort mehr vertrauen als meinen Erfahrungen, auf die sind wir immer ganz stolz, und meinem Denken, was ich erkannt habe. Gottes Wort mehr vertrauen, das ist nicht einfach. Mache ich das, werde ich Dinge von Gott erkennen, die sind anders als das, was man allgemein erkennt. Und von Gott was zu erkennen, das ist übrigens der Schlüssel zum glücklichen Leben. Von ihm etwas zu erkennen, das macht zufrieden, geborgen, sicher. Vertraue ich Gott nicht, dann kann zwar das Gebet auch zu meinem Leben gehören. Ganz alltägliche Gewöhnung. Und das ist Religion. Aber es führt dann irgendwann zu einer Enttäuschung. Und wenn mein Herz irgendwann mal formulieren möchte, ich habe jetzt schon so lange gebetet und Gott hat nichts gemacht. Das ist ja ein Satz, der kommt uns ja mal ganz schnell. Aber spätestens dann weiß ich, ich habe das Geheimnis des Gebetes noch nicht entdeckt. Lebe ich im Geheimnis des Gebetes, dann ist mir das Vertrauen zu ihm und das Gebet das Wichtigste in meinem Glaubensleben und nicht das, was er macht. Ich zitiere mal einen alten, was heißt alt, ich weiß nicht, wie alt er geworden ist, von 1834 bis 1892, Charles Hutton Spurgeon, besonderer Prediger in der Erweckungsbewegung, der hat mal gesagt, der Maßstab für ein Gemeindeleben ist nicht der Besuch der Gottesdienste, nicht der Besuch der Bibelstunde, und die kam damals auf, die war was ganz Besonderes, sondern der Besuch und die Lebendigkeit der Gebetsversammlungen. Gebetsversammlung ist das Kernstück einer lebendigen Gemeinde. Und das ist es nur, wenn man im Vertrauen zu Gott lebt und das Geheimnis des Gebetes kennt. Ich komme zum Gebet selber, will es ein bisschen versuchen kurz zu machen, zitiere einige Verse, um uns damit vertraut zu machen. Natürlich habe ich diese Verse aus dem Zusammenhang gerissen. Das geht gar nicht anders, wenn man über ein Thema spricht. Aber ich habe den Zusammenhang nicht entfremdet. Ihr könnt es nachprüfen. Alles, was ich zitiere, hat seinen Wert im gesamtbiblischen Zusammenhang. Was wissen wir allgemein über das Gebet? Ein paar Verse, Psalm 65, wir kennen das. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Das ist eine Erkenntnis. Wenn wir Zeit hätten, das sind so großartige Bibelworte, über die man reden muss, die man sich verinnerlichen muss. Du erhörst Gebet. Lukas 18, er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Epheser 6, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Betet ohne Unterlass, wir kennen das. Oder Matthäus 6, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also beten, einsam, gemeinsam, für alles. Auch für die Feinde. Ich hoffe, wir haben keine. Manchmal gibt es nur so eine Vorstufe. Aber es ist wichtig. Dann habe ich Bibelstellen gefunden, die zeigen, wann unser Gebet nicht erhört wird. Ganz klar, wir werden uns damit jetzt nicht beschäftigen. Nur, dass man das mal hört, dass man das mal wahrnimmt, wann unsere Gebete nicht erhört werden. Da spricht die Bibel von Ungehorsam. Gott antwortet nicht. Er hört nicht auf sein Volk oder seine Boten. Gibt es Bibelstellen dazu? Oder wegen verschwiegener Sünde. Verschwiegener, nicht? Was vergeben ist, ist vergeben, ist weg. Wegen verschwiegener Sünde. Wegen Gleichgültigkeit, hochinteressant. Wegen Vernachlässigung der Barmherzigkeit. Ne? Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden. Verschmähung der Weisung. Wer sein Ohr abwendet, um die Weisung nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel. Gefällt uns jetzt nicht so, ich weiß. Schlechtigkeit, Widerspenstigkeit, Unbeständigkeit, geh einfach nur kurz rüber, oder selbstsüchtige Bitte, Jakobus 4, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt, wie Luther das sagt. Jetzt kommt aber für mich das Wichtigere, nur dass man das mal hört. Wir lesen ja solche Bibelstellen nicht und wenn, dann nicht gerne. Deswegen merken wir sie uns auch nicht. Aber wann wird denn nun Gebet erhört? Auch hier, ich zitiere einfach nur mal. Ihr könnt es ja mitlesen. Man müsste sich viel mehr Zeit nehmen, diesen Dingen nachzugehen. Psalm 4, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Jetzt kommt das, der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Nur mal stehen lassen. Psalm 18, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Psalm 34, wer zu Jesus hört, ist gerecht gesprochen. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die viel von ihm fordern, die viel von ihm erwarten, die viel glauben. Nein, auch hier. Denen, die zerbrochenen Herzens sind. Wir denken immer, wir müssten sonst was leisten, im Glauben und im Vertrauen und was alles. Er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich finde das so großartig. Psalm 91, Vers 15, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Lukas 11, ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, wir kennen das. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Einfach nochmal stehen lassen. Johannes 14, Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Oder auch Markus 11. So weit erstmal nur mal so ein paar Stellen. Das sind alles Aussagen des Wortes Gottes. Die meisten sind Herrenworte, also von Jesus selber formuliert. Und jetzt kommt unser Problem. Unsere Erfahrung ist anders. Die Erfahrung ist, wir bekommen eben nicht alles, was wir erbitten. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon darüber diskutiert habt. Wir beten auch ganz tolle Dinge für andere, das ist entweder zum Glauben kommen oder Heilung erfahren oder eben nicht sterben, und dann merken wir, unsere Gebete werden nicht erhört. Warum ist das so? Stimmt sein Wort nicht? Nein, er ist der allmächtige Gott, nicht unser Handlanger, nicht unser Wünscheerfüller. Wenn man Lust hat, kann das ja mal probieren, mal sein eigenes Gebet beobachten. Wie oft ist da Wunsch dabei, was wir gerne hätten? Ist ja nicht, ich will das nicht falsch hinstellen oder schlecht. Aber manchmal, wenn man drüber nachdenkt, kann manches anders sein. Nur ein Beispiel. Ich höre immer wieder Geschwister, gläubige Geschwister, die beten für den Weltfrieden. Nehmt es mir bitte nicht übel. Also wer das machen will, soll er es machen. Aber er hat nichts begriffen. Die Bibel sagt was ganz anderes. Es wird kein Frieden mehr. Im Gegenteil. Wenn man ein bisschen guckt, wo wir eigentlich sind, am Ende der Endzeit, und was da Jesus vorausgesagt hat, das hat mit: Herr, mach, dass wieder alles gut wird und dass wir uns schön wohlfühlen, und segne unsere Regierung, dass wieder alles schön wird. Also bitte, das ist für mich unrealistisch. Für uns Gläubige. Jeder andere kann machen, was er will, aber wir wissen, dass es anders wird. Und so habe ich mal nachgedacht, gibt es eigentlich etwas, wenn wir beten, wo wir genau wissen, das hört er, das macht er? Habe ich nachgedacht, überprüft und gefunden. Das Heil. Wenn jemand, egal wer das ist, der größte Verbrecher oder der einfachste Mensch, völlig egal, oder der klügste Professor, wenn einer bittet: Herr, ich will gerettet werden, 100%ig wird dieses Gebet erhört. Das gründet sich natürlich darauf, auf alles, was wir kennen, auf seinen Willen. Er ist ja gekommen, Krippe, Kreuz und Auferstehung, damit Menschen gerettet werden. Wer ihn anruft, der soll errettet werden, sagt die Heilige Schrift. Das ist so. Der klare, eindeutige Wille Gottes. Oder wir kennen es aus 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das nicht alle ist eine ganz andere Geschichte. Aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, wenn jemand von Herzen Gott bittet, gerettet zu werden, wird es geschehen. Und nun komme ich zu der Frage von den Omas in Steinheit. Weil ich glaube, das ist genau das Gleiche wie beim Heil. Wenn uns Menschen am Herzen liegen, die noch nicht zu Jesus gehören, und wir beten für sie, dass sie Jesus finden, werden sie Jesus finden. Ich weiß, ein steiler Satz. Da gibt es sofort Leute, die sagen, Moment mal, dass man zu Jesus kommt, das ist immer noch eine persönliche Entscheidung. Das kann der Mensch immer noch völlig selber entscheiden, denn Gott zwingt ja niemanden. Das ist richtig. Er zwingt niemanden. Nur mal angenommen, Gott würde den Menschen zwingen zum Heil. Hallo? Was gibt es noch Besseres, dass der Mensch gezwungen wird zum Heil? Aber passiert ja nicht. Er zwingt ja niemand. Er kann das ganz anders. Er hat ganz andere Mittel und Wege. Gott führt einen Menschen in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, in einer Sanftmut. Plötzlich ist eine Sehnsucht da bei jemand nach Heil, sich ein Leben lang nicht damit beschäftigt. Oder plötzlich die Frage nach Gott. Oder Angst vorm Tod, vorm Gericht. Oder irgendeine Krankheit. Oder eine seltsame Lebenssituation, eine seltsame Bewahrung, irgendetwas. Und mit einmal ist die Frage nach Gott da. Gott führt, weil wir für denjenigen gebetet haben. Ich will das begründen. Ich will es festmachen. 1. Timotheus 2 haben wir gelesen. Gott will es. Das nicht, sage ich nochmal, ist eine andere Geschichte. Und jetzt kommt für mich das Entscheidende. Ich lese erst Luthertext. Und das ist die Zuversicht. 1. Johannes 5, 1. Johannes Brief, Kapitel 5. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, nicht hoffen, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Ich lese es mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr ewiges Leben habt. Vers 13 noch. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Und dann habe ich den Omas gesagt, es liegt an euch, das ist das Wort Gottes, mit dem ihr leben und sterben könnt. Eure Kinder und Enkel und Urenkel, für die ihr gebetet habt, werden in Ewigkeit dabei sein, ob ihr das erlebt oder nicht. Ich weiß, ich habe mit diesem Bibelwort schon einige Probleme gekriegt unter den gläubigen Geschwistern. Sie wollten mir beweisen, dass das so nicht geht. Ich sage, was macht ihr? Warum wollt ihr beweisen, dass das nicht stimmt? Ich verstehe es nicht. Der eine hat ein Beispiel. Ja, mein Bruder, wir haben immer für ihn gebetet. Dann lag er im Sterben, wir waren dabei. Wir haben ihn wieder aufgefordert. Er möchte doch sein Leben Jesus geben. Er steht vor den Toren der Ewigkeit. Und er hat es nicht gemacht. Ich sage, was willst du mir jetzt eigentlich beweisen? Ich möchte gerne dem Wort Gottes mehr glauben als meiner Erfahrung. Und wenn ihr für ihn gebetet habt, was in den letzten Sekunden eines Lebens geschieht, steht uns nicht zu zu wissen. Wir wissen es nicht. Und ich vertraue dem Wort mehr und glaube, er ist dabei. Ich weiß nicht, warum das kein Trost war für ihn. Er meinte, das Wort kann man so nicht sehen. Wir können Gott nur dafür preisen. Ich weiß nicht, wer von euch für Verwandte und Bekannte betet. Seid gewiss, Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Und wenn wir bitten nach seinem Willen, so wird es geschehen. Ich finde das so großartig. Das macht was mit uns. Das verändert mich. Ich kann meine Kinder und Enkel oder wer es auch ist, ich kann sie loslassen. Ich kenne Geschwister, die sind sowas von fromm, nicht negativ, wirklich richtig gläubig. Sie können ihren Ehepartner, den Ungläubigen, nicht loslassen. Sie kriegen es nicht hin. Sie müssen immer noch mehr versuchen. Hör hier zum Geburtstag ein Buch über Jesus natürlich. Noch ein Traktat. Willst du nicht doch noch mal mit in Gottesdienst kommen? Was heißt eigentlich Gott vertrauen? Heißt das, ich gebe dem nochmal ein Traktat? Ich vertraue drauf, dass da. Nee, lass ihn doch mal los. Vertrau Gott doch mal mehr, dass er was macht. Und du betest und weißt, du bist sicher. Du stehst nicht in diesem Druck oder dieser Angst, ich muss doch noch irgendwas machen, damit meine Geschwister oder meine Kinder doch noch Jesus finden. Das ist nicht meine Aufgabe. Meist, wenn ich noch nie was von Jesus erzählt habe, ne, dann wird es Zeit. Aber das haben wir ja nicht, das passiert uns ja nicht. Unseren eigenen Kindern oder Verwandten, denen haben wir irgendwann garantiert von Jesus erzählt. Wenn ich das weiß, dass mein Gebet an dieser Stelle erhört wird, macht mich das ruhig, gelassen, fröhlicher, ausgeglichener. Und es macht was mit denen, für die ich bete. Die bekommen die nötige Freiheit, die sie meinen zu brauchen. Es gibt ja Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Die gehen uns aus dem Weg, weil wir fromm sind. Die haben Angst, wir würden sie ansprechen. Das muss gar nicht mehr sein. Ich muss den Leuten nicht mit Jesus auf den Kranz gehen. Das muss ich nicht. Ich kann warten, bis sie mich fragen. Ich kann Gott mal vertrauen. Herr, mach das, dass der mich mal fragt nach dir. Und wenn er mich nicht fragt, dann stell ihm einen anderen in den Weg. Also wir Frommen haben manchmal viel mehr kaputt gemacht, anstatt gewonnen. Ich möchte uns Mut machen. Lasst uns diesem Wort glauben. Er will, dass Menschen gerettet werden. Und wenn wir dafür beten, wird es geschehen. Einen letzten Gedanken. Wir leben ja in der Endzeit. Kann man auch diskutieren, ich weiß. Wir sind, so glaube ich, am Ende der Endzeit, kurz vor den 7 Jahren. Ich weiß, das wollen viele Fromme nicht hören, weil das ist zu extrem und das macht ja schon wieder Angst. So ein Blödsinn, wer die Heilige Schrift liest, hat keine Angst vor der Endzeit. Aber egal. Was ich sagen will, ist, das nächste heilsgeschichtliche Ereignis ist ja die Evakuierung, die Entrückung der Brautgemeinde. Das ist das Nächste, was uns bevorsteht. Ob Trump den Gazastreifen kriegt, weiß ich nicht. Weil Zephania sagt, am Ende der Zeit wird der Gazastreifen unbewohnbar sein. Weiß ich nicht, ob er ihn kriegt. Vielleicht kriegt er ihn auch und macht nichts draus. Das weiß ich alles nicht. Aber ich weiß, dass wir am Ende der Zeit sind. Jetzt hat eine Frau, nachdem ich das gepredigt habe, kam sie zu mir und hat gefragt, na, sagen Sie mal, wie ist denn das, wenn jetzt die Entrückung ist und die Leute, für die ich gebetet habe, die haben sich noch nicht entschieden. Was wird denn dann? Es ist wieder das. Es geht nicht darum, dass ich mir vorstellen kann, wie meine Kinder oder Enkel zum Glauben kommen. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass ich dem Herrn vertraue, dass er es tut. Und dann habe ich ihr meine Erkenntnis gesagt. Ich weiß, unter den Frommen gibt es ganz viele Erkenntnisse. Ich habe ihr meine gesagt und gesagt, stell dir mal vor, dein Bruder, für den du betest, der sieht, dass du weg bist. Der kriegt mit, dass alle gläubigen Leute verschwunden sind. Das ist der Hammer. Was passiert dann? Das geht dem doch durch und durch. Der kann da nicht mehr sagen, ach ja, na guck, das haben sie irgendwie schon mal erzählt. Das passiert nicht. Das haut dich um. Das gibt's nämlich gar nicht, Entrückung. Und das gibt's doch. Und dann bist du fix und fertig, wenn du das erlebst. Und diese Leute werden sich für Jesus entscheiden. Weil sie so ergriffen sind, danke, dass es gar nichts anderes gibt. Und ich glaube, sie werden sich mehr für Jesus entscheiden, mit einer Energie für Jesus leben, mehr als wir. Weil das ist eine andere Zeit. Und wer jetzt überlegt und schon Vorträge gehört hat über die Endzeit und manch einen gehört hat, der gesagt hat, ja, nach der Entrückung kann man sich nicht mehr für Jesus entscheiden. Nur ein Punkt, ich glaube, dass das nicht stimmt, weil Offenbarung 14, ganz seltsam, ich weiß, ich hoffe, dass es nicht übertragen wird in die Welt, was ich hier sage. Da fliegen zwei Engel über diese Erde und verkündigen die Botschaft Jesu Christi. In der Offenbarung 14, das ist in den letzten 7 Jahren passiert das. Die würden das nicht machen, wenn man sich nicht noch für Gott entscheiden kann. Das nur nebenbei. Ich wünsche uns, dass wir sicherer werden in unserem Gebeten. Nochmal, wenn ich bete, ich hätte gern einen VW-Bus. Das weiß ich nicht, ob ich das kriege. Das heißt, ich weiß, dass ich nicht kriege, ich brauche keinen. Aber wenn ich bete, dass meine Schwester, mein Bruder, meine Kinder zum lebendigen Glauben kommen, weiß ich, es wird geschehen. Und was wir auch dürfen, wer so betet, der kann auch mal sagen, Herr, danke. Danke, dass du diese Gebete erhörst. Ich wünsche uns, dass wir zuversichtlicher beten und seinem Wort mehr vertrauen als unseren Erfahrungen und unserem Denken. Amen. War ich zu lange?